Seit den 60er Jahren hat Yoga seinen Siegeszug rund um die Welt begonnen. Kaum eine westlich geprägte Stadt kommt ohne Yoga-Klassen in kleinen Studios, Turnhallen oder bisweilen auch in Fitnesstempeln aus. Yoga kann man gerade zu Corona-Zeiten bequem von zu Hause oder im nächstgelegenen Park praktizieren. Oder eben in der israelischen Wüste, wie Sie gleich hören werden. Außerdem möchte ich Ihnen zum Pride-Monat Juni den jüdischen Verein Keshet vorstellen, der queeren Menschen zur Seite steht. Bruchim Habaim und herzlich willkommen zur Sendung Aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Heute gehört es fast schon zum guten Ton, täglich Yoga-Stellungen, die Asanas, zu praktizieren. In Israel, wo seit 10 Jahren das Arava-Festival, das größte Yoga-Festival der Welt, stattfindet, kommen Yoginis und Yogis für ein paar Tage in der Wüste zusammen. Heißt das also, dass es auch ein jüdisches Yoga gibt? Immerhin sagt der Talmud, dass RabbinerInnen sich 2 Stunden vorzubereiten haben, bevor sie mit dem Gebet beginnen. Klassischerweise eine Zeit der Meditation. Peter Kaiser hat mit Teilnehmenden vom Arava-Festival gesprochen.
Stay here or raise the heels. Stay or bend the knees.
Eine Stille, zu sich kommen, bei sich sein, Weite, Unendlichkeit, ins Licht treten, Erdung, einfach Elemente pur zusammen, weil in sich geankert, durch Yoga.
It's great.
But it doesn't feel nice. Don't do it.
Im letzten Jahr wurde zum 10. Mal das Arava-Yoga-Festival in der israelischen Negev-Wüste begangen. Mehr als 1000 Yogini und Yogi kamen aus aller Welt, um vor der biblischen Kulisse der Säulen Salomos, Asanas, Yoga-Stellungen zu praktizieren. So auch die deutsche Yoga-Lehrerin Inga Bulin.
Man ist irgendwie so ein bisschen ehrfürchtig vor der Natur, vor der Schönheit. Und es fehlt nichts.
Yoga, die uralte indische Philosophie mit ihren geistigen und körperlichen Übungen, den Asanas, ändert sich ständig, sagt Ella, die Programmmanagerin des Festivals.
Different types of yoga all the time.
Es gibt sehr unterschiedliche Stile. In einem Jahr vertiefen wir uns mehr in den traditionellen Yoga-Formen, in einem anderen Jahr mehr in die modernen Yoga-Formen. Zum Beispiel haben wir Synergy-Yoga. Das ist in Europa, den USA und in Australien populär. Hier in Israel ist es neu. Hier in Israel wird meistens Vinyasa praktiziert.
In Israel, people usually practice Vinyasa.
Vinyasa-Yoga zeichnet sich durch dynamische und konditionell fordernde Asanas aus. Festival-Mitbegründer Schrader Daniel Netzer meint:
You are talking the same language. The language of awareness and the language of yoga. Yoga means oneness.
Formt sich aus den verschiedensten Yoga-Strömungen eine Art jüdisches Yoga.
Jewish Yoga?
Jüdisches Yoga? Nein. Ich habe einiges an Anstrengungen unternommen, um Yoga aus der Religion zu bekommen. Keine jüdische Religion. Wir haben schon die Kabbalah, den Schabbat. Und ich möchte Religion nicht ins Yoga involvieren.
To involve religion in the yoga.
Das Sanskrit-Wort Yoga meint Anspannen, oder?
Das Verknüpfen von die individuelle Seele mit der Überseele. Der Vorgang heißt Yoga.
Die philosophischen Wurzeln des Yoga liegen im Hinduismus und teilweise im Buddhismus, erklärt der in Deutschland lebende Yoga-Lehrer Sri Sarvabhana Prabhu.
In den Veden gibt es verschiedene Themen oder verschiedene philosophische Richtungen. Hauptsächlich haben die Präzeptoren 6 philosophische Schule erläutert und eine von denen ist Yoga, das ist der 5. Diese philosophische Schule versuchen, an die Wahrheit zu kommen, die Wahrheit des Daseins, das Quelle des Daseins, die Wahrheit und Realität, unsere eigene Existenz, warum sind wir da? Also, wie gesagt, die grundlegende philosophische Fragen.
Yoga beschäftigt sich mit der Entdeckung des spirituellen Selbst. Dabei ist es egal, ob das Selbst jüdisch ist oder nicht. Darum wird Yoga vielleicht nicht jüdisch, aber auf jeden Fall westlich, meint Ella, die Programmmanagerin des Arava-Festivals.
I don't think so. I think Western Yoga, not necessarily the Israeli one.
Es gibt auch nicht wirklich einen Grund, warum es israelisch werden sollte. Ich denke, der Westen entwickelt Yoga weiter und das an besseren Plätzen. In Indien etwa praktizieren keine Frauen Yoga, das machen Frauen nur im Westen. Und ich denke daher, der feminine Aspekt kommt immer mehr in die Praxis hinein.
I think the feminine aspect did something to this practice.
Um genau diese Praxis geht es auch bei der Jewish Renewal-Bewegung in Berlin. Die Anhänger der Bewegung wollen koscher und ökologisch leben und sie üben sich in fernöstlicher Meditation und Yoga. Kantorin Yalda Rebling, die die Gesänge anleitet und mitmeditiert.
Schlag den Talmud auf, du liest, dass die Rabbiner erst 2 Stunden sich auf das Gebet vorbereitet haben, ehe sie mit dem Gebet überhaupt begonnen haben. Was macht man in den 2 Stunden? Meditiert. Es ist also eine uralte Tradition.
Lower the heels, lead from the core, take the core back. Up once again.
Auch wenn es explizit noch kein jüdisches Yoga gibt, überall, ob im Jüdischen Museum Berlin vor 3 Jahren, in der Aachener Synagoge oder sonst wo. Yoga verbindet sich mit der jüdischen Religion dadurch, dass in beiden Bereichen nach Erleuchtung gestrebt wird.
Der Juni ist bei vielen queeren Menschen ein festes Datum im Jahreskalender. Es ist der Pride Month. Es wird weltweit den New Yorker Ausschreitungen vor dem Stonewall Ende der 60er Jahre gedacht. Und das findet meist recht bunt mit Straßenfesten und CSD-Paraden am letzten Wochenende im Juni statt. Außer natürlich in diesem Jahr. Der jüdische Verein Keshet bietet queeren Menschen hingegen das ganze Jahr hindurch einen Raum, wo ihre Jüdischkeit nicht mit der eigenen Queerness zusammenprallt. Carsten Dippel stellt Ihnen Keshet vor.
Ein Queerschabbat in einer deutschen Synagoge. Bislang hat queeres Judentum im an sich reichen jüdischen Gemeindeleben wenig Widerhall gefunden. Keshet will das ändern. Es geht um Sichtbarkeit, sagt Dalia Greenfeld, die Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion, die sich nun auch im Vorstand von Keshet engagiert.
Man muss ein Verständnis schaffen, was heißt das queeres jüdisches Leben, wie kann das aussehen, welche Formate gibt es und wie können wir als jüdische Gemeinden inklusiv sein für solche Lebensformen, für solche Lebensrealitäten und Familien und dafür einen Platz zu schaffen, dass sich queere Juden nicht entscheiden müssen zwischen ihrer jüdischen Identität und ihrer queeren Identität, dass man eben jüdisch und queer sein kann. Und dafür sind auch die jüdischen Institutionen verantwortlich zu sagen, ja, das geht, ihr seid genauso Teil der Gemeinde.
Was beklagt wird, ist eine Leerstelle und ein Tabu. Leo Shapiro hat Keshet mit ins Leben gerufen und ist jetzt der stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Er lehrt Medienrecht an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Es gäbe, so kritisiert er, zahlreiche Angebote des Zentralrats für alle möglichen Zielgruppen. Jugendliche, Alleinerziehende, Senioren. Das alles sei selbstverständlich im Blick. Nur queeres Judentum nicht. Informationen oder Beratungsangebote suche man vergebens.
Es gibt tatsächlich sozusagen von institutioneller Seite keinerlei Angebot für queere Juden. In den Synagogen stellt man fest, dass Rabbiner, wenn nicht ausdrücklich, dann aber jedenfalls immer implizit queere Lebensmodelle für nicht gutheißen und auch teilweise ausdrücklich diskriminieren, weil sie immer wieder betonen, dass der heteronormative Lebensentwurf der einzig richtige sei.
Doch wie erklärt sich das? Ist queeres Judentum tatsächlich ein Tabu in den Gemeinden, wie Keshet sagt? Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, ist anderer Meinung.
Also ich habe diesen Bedarf persönlich tatsächlich nicht wahrgenommen. Ich habe das Gefühl, dass es auch anderen so ging. Jetzt muss man aber auch etwas dazu sagen, vielleicht. Die spezielle Fragestellung Sorgen und Nöte ist ein Thema. Queere Juden waren aber doch bislang nicht von jüdischen Gemeinden in irgendeiner Weise ausgeschlossen. Sie konnten und können doch selbstverständlich an Gottesdiensten ganz unterschiedlicher Denominationen teilnehmen.
Die Erfahrungen von Betroffenen sprechen eine andere Sprache. Queere Jüdinnen und Juden sehen sich in den Gemeinden mit einem fehlenden Problembewusstsein konfrontiert. Eine gesonderte Wahrnehmung ihrer Sichtweisen findet größtenteils nicht statt. David hat viele Jahre in einer Berliner Yeshiva studiert. Er war verheiratet und ist Vater eines Kindes. Doch irgendwann kam alles ins Rutschen. David bekannte sich zu seiner Homosexualität. Es begann ein langer, schwieriger Weg für ihn und seine Familie. Heute lebt David mit einem Mann zusammen. Die orthodoxe Gemeinschaft zeigt sich seither für ihn verschlossen.
Ich halte es für naiv. So wie ich mich darüber aufregen würde, wenn mir jemand erzählt, es gebe keinen Antisemitismus in Deutschland. Genauso naiv ist die Aussage, es gibt keine Diskriminierung von lesbischen, schwulen, bi, transgender oder was auch immer in jüdischen Gemeinden.
David heißt eigentlich anders. Seine Stimme und seine Namen möchte er aus Rücksicht auf seine Familie nicht im Rundfunk preisgeben.
Wenn ich in einer schwulen Beziehung lebe, verheiratet bin mit einem Mann, kann ich in keine dieser Synagogen gehen, weil das für Gesprächsstoff sorgt. Selbst wenn man versucht, zur Ruhe zu kommen, ins Gebet zu finden, diesen wirklich wunderschönen Ritus zu genießen, hast du keine Chance, weil du merkst, dass du Blicke auf dich ziehst, weil es Reaktionen gibt. Reaktionen, die ein Mensch, der heterosexuell ist, sich aber nicht an die jüdischen Gesetze hält, nicht bekommen wird.
Leo Shapiro hat sich erst spät zu seiner Homosexualität bekannt.
Als ich mich geoutet habe, habe ich festgestellt, ich kenne keine queeren Juden, obwohl ich sehr stark vernetzt war in der Gemeinde. Ich habe dann später auf anderen Wegen queeren Juden kennengelernt, die allesamt die gleiche Geschichte berichtet haben, dass sie sich in den Gemeinden nicht repräsentiert gefühlt haben, deswegen die Gemeinden verlassen haben, sich gegenüber ihren Eltern nicht geoutet haben.
Josef Schuster sieht das anders. Anstatt auf die Argumente einzugehen, nimmt er die Betroffenen in die Verantwortung.
Ich glaube, man sollte, egal welche sexuelle Orientierung man sollte sich doch einfach mal auch selbstkritisch fragen, bin ich wirklich abgelehnt worden oder habe ich vielleicht eine Ablehnung verspürt, die gar keine Ablehnung war? Das ist eine Situation, die ich immer wieder sehe, dass es Gemeinden geben kann, wo eine Ablehnung erfolgt ist. Das kann ich nicht ausschließen. Wo Menschen sind, Menschels. Aber ich glaube, sie sollten den Weg zurück versuchen und vielleicht gerade mit einem Zusammenschluss wie Keshet sollte sowas auch erleichtert möglich sein. Ich sehe insoweit keine Diskriminierung, dass queere Juden in allen Gemeinden entsprechende Rechte und Pflichten haben.
Doch die Ablehnung kann sehr subtil wirken, sodass sie nicht queeren Gemeindemitgliedern eventuell gar nicht auffällt. Die Leute grüßen einen nicht mehr, wechseln die Straßenseite. Ein gemeinsamer Sederabend? Undenkbar. In den USA oder Großbritannien wird das Thema Homosexualität seit einigen Jahren auch in der Orthodoxie offener diskutiert. In Deutschland bestimmen starke religiöse Vorbehalte hingegen weiterhin den Ton. Von orthodoxen Rabbinern wird auch heute offen gesagt, wer homosexuell ist, muss mit dieser Bürde leben und versuchen, es zu unterdrücken. Denn der männliche Samen darf nach strenger Auslegung des jüdischen Gesetzes nicht verschüttet werden. Das heißt, er muss der Zeugung dienen.
Wir kennen auch in Deutschland Rabbiner, die sich offen zur Homosexualität bekennen. Ich habe das Gefühl, sie haben da diesbezüglich keine Probleme. Wir kennen auch andere, also ich persönlich auch andere Funktionsträger in jüdischen Gemeinden, Geschäftsführer, die ebenfalls zu ihrer Homosexualität stehen und ich glaube auch damit eigentlich kein Problem haben. Also die Frage, die sich mir stellt, ist, liegt es an den Gemeinden oder liegt es mitunter auch, nicht generell, aber mitunter auch an der Sichtweise Betroffener?
Leo Shapiro erzählt von einem schwulen Rabbiner, der in Deutschland studiert hat und jetzt im Ausland arbeitet, weil er hier keine Gemeinde gefunden hat. Von einem Bewerber auf eine Geschäftsführerstelle, der in letzter Minute doch abgelehnt wurde. Von einem Mann, der aufgrund seiner Homosexualität bei Minyan in einer orthodoxen Synagoge nicht mitgezählt wurde. Die Eltern von Leo Shapiro kommen, wie ein Großteil der heutigen Gemeindemitglieder, aus der ehemaligen Sowjetunion. Sie bilden eine Gemeinschaft mit starker jüdischer Identität. Nur seien die wenigsten orthodox oder hielten sich streng an die Halacha.
Gleichwohl herrscht ein extremer Konformitätsdruck in der Gemeinde, weil ganz allgemein eben erwartet wird, dass man gegengeschlechtlich heiratet und früh eine Familie gründet. Und da der Lebensentwurf von Queersein einfach nicht existiert.
Für viele dieser aus der Sowjetunion stammenden Elterngeneration sei das Thema Homosexualität negativ besetzt. Es ist auch ein kulturelles Problem. Ohnehin sind viele jüdische Gemeinden in Deutschland sehr konservativ. Genau hier will Keshet ansetzen und auf eine Veränderung hinarbeiten. In erster Linie durch Aufklärung und Bildungsangebote, insbesondere schon in der Jugendarbeit. Und das gezielt in der Zusammenarbeit mit den jüdischen Institutionen, etwa auf Veranstaltungen des Zentralrats oder der Zentralwohlfahrtsstelle. Josef Schuster sieht die jüdische Gemeinschaft mit ihrer Haltung zu LGBTQ-Themen jedoch nicht in einer Sonderrolle.
Ich sehe keine größeren oder auch keine kleineren Vorbehalte innerhalb der jüdischen Gemeinschaft im Vergleich zur Gesamtgesellschaft. Insoweit selbstverständlich dient die Gründung einer solchen Zusammenschlusses wie Keshet jetzt auch dazu, Vorurteile abzubauen. Und darum begrüße ich das auch.
Wie der Zentralrat Keshet unterstützen wird, ob im Rahmen einer Mikroförderung oder projektbezogen, ist derzeit noch offen. Die ersten Reaktionen auf die Keshet-Gründung waren überwältigend, sagt Leo Shapiro. Eine Flut an E-Mails, über 1000 Facebook-Likes, eine volle Synagoge beim Queer-Shabbat. Viele hätten gesagt, dass sie sehnsüchtig auf eine solche Interessenvertretung gewartet hätten.
Heute hören Sie Dana International mit Diva. Die Transkünstlerin hat das Lied 1998 beim Eurovision Song Contest präsentiert und damit den ersten Platz erreicht. Für die LGBT-Bewegung hat sie damit weit über Israel hinaus einen Meilenstein gesetzt. Zum klingenden Schabbat hören Sie heute Kantor Yuval Porat aus der Gemeinde Bet Chaim Chadashim aus Los Angeles. Die Gemeinde wurde vor bald 50 Jahren gegründet und ist somit die erste lesbisch-schwule jüdische Gemeinde der Welt gewesen. Mittlerweile beheimatet sie Menschen aller sexuellen Identitäten und bietet vielschichtige Gemeindeangebote an. Ab der kommenden Woche mit der neuen Rabbinerin Jillian Cameron. Zuvor aber Kantor Yuval Porat mit Ma'ariv Aravim.
מסדר את הכוכבים בחוכמה פותח שערים ובתבונה משנה עיתים ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים
Sie hörten Kantor Yuval Porat mit Ma'ariv Aravim. Das Gebet stellt in vielen Gemeinden den Beginn des Freitagabendgottesdienstes dar. Traditionellerweise wird es nach Einbruch der Dämmerung gebetet und Gott für die Dunkelheit samt der Sterne gedankt. In der Schabbatliturgie folgt danach das Schma Israel. In dem Sinne, Shabbat Shalom. Mein Name ist Miron Tenenberg. Im Anschluss hören Sie jetzt, wie die Literatur auf brennende Dschungel, Artensterben und steigende Meeresspiegel reagiert. In den Zeitfragen Literatur werden Ihnen die literarischen Neuerscheinungen über die menschengemachten Veränderungen des Weltklimas präsentiert.